Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist jetzt eine schöne Folge, die ich ansagen darf. Die 299. Jetzt wird es so langsam richtig heiß. Was machen wir eigentlich in der 300. Sendung? Wird das eine ganz normale Sendung? Wird die vielleicht ein bisschen länger? Oder wird sie irgendwie in einer anderen Sprache ausgestrahlt? Könnte man ja auch mal machen.
Oder wir könnten als Sondersendung sie einfach ausfallen lassen.
Oder sie einfach ausfallen lassen. Das wäre noch für uns alle das Einfachste. Das ginge recht schnell. Aber zunächst einmal begrüße ich alle, die bis hierhin schon mal zugehört haben und es auch vorhaben, weiterhin zu hören uns. Ich glaube, das war so ein bisschen krumm, aber das ist doch schon okay, oder?
Ja, das ist absolut okay, wie du das gesagt hast. Denn ich empfinde es ja im Grunde genommen genauso. Es ist für uns ein massiver Aufwand, diese 300. zu machen. Ich begrüße natürlich auch alle ganz herzlich und ich habe da schon was rascheln gehört im Hintergrund. Der Heinz ist da.
Ja, ich bin zufällig auch da. Ich begrüße auch alle ganz herzlich und ich bin auch gespannt, was nächste Woche wird.
Keiner von uns weiß, was nächste Woche wird. Na toll, dann können wir wirklich gespannt sein.
Wie war das mit den Prognosen, die kompliziert sind, weil sie sich auf die Zukunft beziehen?
Sehen wir mal, was da auf uns zukommt.
Wir sind kurz vor Weihnachten. Das glaube, habt ihr mitgekriegt.
Morgen ist Nikolaus.
Und am Sonntag war verkaufsoffener Sonntag hier bei den Elektroläden und so.
Schon vergangene Woche war verkaufsoffener Sonntag.
Und danach habe ich dann so irgendwie gehört, der Heinz hat es glaube ich anders gehört, die wären nicht so ganz zufrieden gewesen, die Verkäufer damit. Es wäre sehr viel maritimes Publikum da gewesen, also die Seeleute mit H und weniger die Kaufleute, die also auch was mitgenommen haben. Aber was man natürlich jetzt so vor Weihnachten so vorfindet, das sind neue Monitore, neue Fernsehgeräte. Und da wird irgendwo meine Rechnungs-, was ich so gelernt habe in der Schule, das stimmt nicht mehr so ganz. Ich habe also irgendwie gelernt, dass das Fernsehen mit 2x25 Bilder, das sind dann nachher letztendlich 50 Bilder. Und dazwischen kann ich ja noch elektronisch noch ein Bild machen.
Ja, Moment, wir sind ja erstmal immer noch beim Digitalfernsehen. Analog gibt es nicht mehr. Also diese 25 Halbbilder, die sind ja so, nur noch begrenzt richtig.
Ja, gut. Okay, aber man kennt ja diese Reklame, dass nun das Fernsehen doppelt so schnell dass das Bild anzeigt, indem ein Bild noch dazu gemischt wird. Und dann komme ich auf 100 Hertz. Von 50 Hertz. Und jetzt liest man aber in den Werbeprospekten zum Beispiel Clear Motion Rate mit 800 Hertz.
Das ist Clear Motion Rate.
Was ist Clear das? Motion Rate.
Ja, oder eine saubere bewegte Rate oder was ist das?
Nein, das gibt 8. Da gibt es auch von Philips die Perfect Motion Rate. Die hat wie viel?
Keine Ahnung.
1200 Hertz.
So. 1200 Hertz.
Ja, so, das haben wir jetzt erstmal erfahren.
Also Bildwechselfrequenz 1200 Hertz.
Genau.
Ja, das macht Sinn, denn die Flimmergrenze des menschlichen Auges liegt in der Peripherie bei etwa 47 Hertz. Ab 50 Hertz flimmert sowieso nichts mehr.
Ja, weil das kennen wir ja vom Fernsehen her. Ne?
Ja, brauchen wir 1200 Hertz, klar.
Ja. Weil ein 100-Hertz-Panel zum Beispiel verwendet ein erstaunlich flinkes Display mit 400 Hertz CMR, wobei das TV weiterhin maximal 100 Bilder pro Sekunde ausgibt. So, wie kommen die jetzt auf 400 Hertz? Samsung nutzt die Regelmechanismen sehr kreativ als Multiplikatoren. 100 Hertz mal 2, weil eine Zwischenbildberechnung noch stattfindet, mal 2, weil ein Backlight-Blinking dazukommt. Das heißt also immer, dass dieses Backlight wird auch noch ein- und ausgeschaltet.
Oh, der Erfinder, dann, Der Erfinder ist wahrscheinlich dann ein Enkel von den Filmprojektoren. Denn die hatten ja nur 18 Bilder pro Sekunde. Und weil das fürchterlich geflimmert hat, haben die da eine Scheibe davor gemacht, die dieses Bild dreimal unterbrochen hat. Das heißt, eigentlich hat man weniger Informationen. Aber durch diese dreimalige Unterbrechung kam man auf 54 Bilder, scheinbare Bilder pro Sekunde, und dann hat es für das menschliche Auge nicht mehr geflimmert. Und wahrscheinlich ist der Erfinder ein Urenkel da von diesem Filmprojektor-Menschen.
So, aber jetzt gib acht, jetzt kommt ja das Allertollste jetzt. Also Philips geht mit 1200 Hertz, ganz weit nach vorne. Dann Samsung mit 800 Hertz, ist auch eine ganze Menge. Eigentlich ist es alles nur 100 Hertz, aber, und Philips meldet jetzt als News, Philips stampft Scanning Backlight ein.
Ist dem alles zu schnell geworden.
Das heißt also, jetzt müssen wir bei Philips, die haben ja die 1200 Hertz, die müssen wir jetzt wieder geteilt durch 2, weil sie das ja einstampfen, das wären die wieder bei 600 Hertz, sind aber immer noch ganz gut. Also da stimmt vorne und hinten nichts. Die Mathematik, die dort gemacht wird, das sind also wirklich Marketing-Spezialisten und das sind keine Naturwissenschaftler. Irgendwie stimmt da was nicht, und wenn Sie jetzt noch vor Weihnachten sich so ein Gerät kaufen wollen, fallen Sie nicht drauf rein. Fallen Sie nicht drauf rein. Vor allen Dingen, wenn in dem Prospekt drin steht, dass die Bildwechselfrequenz 5,5 Millisekunden ist. Oder
Trägheit ist.
Die Trägheit von dem LCD-Time. Da kommen Sie maximal, können Sie elektronisch machen, was Sie wollen. Sie kommen nicht über 180 Hertz hinaus.
Ja gut, wenn man die Hintergrundbeleuchtung dabei flackern lässt, dann hat man ja scheinbar, wie bei dem alten Filmprojektor, eine höhere Bildwechselfrequenz.
Ja.
Aber.
Ja, Moment, ja, jetzt mal ganz, ganz langsam. Gut. Das Ursprungsmaterial, das gesendet wird, sind ja nicht 400 Bilder oder 800 Bilder oder 1200 Bilder. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es immer noch 24 beim Film und 25 beim Fernsehen.
Mhm. Genau, ja.
Jetzt habe ich sehr hohe.
2 macht 3 macht 4 macht 10. Das ist so Kindergartenrechnen, oder?
Nein, das ist, wie du schon sagtest, Marketingrechnen.
Ja, gut, ich meine, die 3D-Geschichte, die ist ja hochgepusht worden bis zum geht nicht mehr. Und die Leute, die wollen aber keine blöde Brille auf der Nase haben, wenn sie zu Hause sich auf dem Sofa rumlümmeln und Fernsehen gucken. Das ist ja unbequem und das ist alles nix. So, jetzt haben wir den Leuten ein 3D-Fernsehgerät verkauft und jetzt ist aber der Anteil derer, die sowas kaufen wollten, weil sie das Neueste und Beste und Schönste immer haben müssen und auch das Geld dafür hatten, der ist aufgebraucht, jetzt muss man dem was Neues verkaufen. Also, klar, dann bekommt man eben ein 1200 Hertz Fernsehgerät. Ja. Kein Schwein braucht es. Man kann nichts damit anfangen. Es bringt null.
Mittlerweile habe ich gelesen, kriegst du 10 Brillen dazu. Aha. Da kannst du richtige Fehde machen.
Ja, ist ja toll. Die können sich zwar gegenseitig nicht mehr sehen, aber wahrscheinlich können sie sich noch riechen.
Aber als Brillenträger ist man mit diesen Shutterbrillen sowieso nicht gut aufgehoben, weil die sehr, sehr unbequem sitzen, wenn man sie über die Brille tut. Und wenn man die eigene Brille abzieht, sieht man eh nichts mehr. Braucht man auch keinen 3D-Fernseher mehr.
Also es ist sowieso, für mich ist das alles nichts anderes als Verkaufen auf Teufel komm raus. Und wenn man den größten Quark oder auf Deutsch gesagt die größte Scheiße verkauft, Hauptsache die Kasse klingelt. So,
das ist es. Ihr könnt euch auch entsinnen, als da so ein Hype war, wo die hört zu und alle Zeitschriften hatten eine Brille in dem Heft drin gehabt. Da gab es mal eine Sendung 3D und da sollte man mit diesen Brillen dieses 3D sehen. Das Ding ging völlig in die Hose. Die Leute saßen davor, haben kaum was 3D gesehen. Und dann ist das auch ganz, ganz schnell wieder eingeschlafen und dann sind 10, 15 oder 20 Jahre vergangen und dann holt man das wieder hinten aus der letzten Kiste heraus.
Ja, gut.
Und denkt, vielleicht geht's ja besser.
Nein, es geht ja nicht besser und die Experten wissen es ja gut. Es gibt technische Verbesserungen, Veränderungen. Wir können heute mehr Bilder da hineinpacken. Nur 3D heißt ja nun letztendlich schon mal gar nicht 3D. Muss man mal ganz klar sagen, sondern es ist ja nur 2,5D, denn was heißt denn 3D? Gucke ich in die Welt, dann kann ich rechts oder links hinter mein Mikrofon gucken oder hinter meinen Reflektor, den ich hier habe. habe. Ich kann aber auch von oben und von unten dahinter gucken. Das kann kein einziges Fernsehgerät auf der Welt. Da geht es nur horizontal. Ist also nur 2,5D. Das ist das Erste, um es mal klar zu sagen. Aber man macht doch nichts anderes, als irgendwelchen Hype künstlich in die Welt zu setzen, damit die Leute, die keine Ahnung haben oder das Neueste haben wollen oder besser sein wollen als der Nachbar, damit die Geld ausgeben. Man will nur das Beste von den Leuten, wie immer. Also es ist nichts Neues. Und die Werbefuzzis, die unsere Sprache sowieso versauen bis zum geht nicht mehr, die versauen natürlich auch noch den Verstand von den Leuten. Aber was soll's. Tja. Jetzt habe ich alle Werbefuzzis gegen mich aufgebracht. Ja, aber es ist leider.
Also ich glaube, zu Weihnachten kriegst du keinen Fernseher geschenkt, Wolfgang Rudolf.
Ich will auch kein Fernsehgerät haben. Fernseher bin ich selbst und ich will kein zweites Ich haben. Und zu Weihnachten, was soll ich mit dem Fernsehgerät? Sag mir das mal.
Nein, ich meinte ehrlich. Von den Herstellern kriegst du keins mehr geschenkt. Du hast dich da gerade rauskatapultiert.
Meinst du denn?
Ich sowieso nicht. Eins. Ich sowieso nicht. Ich kriege nie was geschenkt.
Ah. Mhm. Also, naja. Aber weil wir gerade bei Verarschung sind, Entschuldigung, muss es wieder sagen, aber mittlerweile ist dieses Wort ja im normalen Sprachgebrauch angekommen. Sollten wir noch mal über das sprechen, was vergangene Woche passiert ist, und zwar die Abstimmung über S21. Da habe ich dann verschiedene Kommentatoren gehört, wo ich sagen muss, man sollte versuchen, sich rechtzeitig im Irrenhaus einen Platz reservieren zu lassen. Da wird gesagt, 60% der Baden-Württemberger haben dagegen gestimmt. Das muss man sich mal überlegen. 60% haben dagegen. Das ist nicht wahr, sondern von den Wahlberechtigten sind ja erstmal nur ein Teil zur Wahl gegangen. Nämlich, wenn ich das richtig habe, 48,3%. Von diesen 48,3% haben 41,2% dafür gestimmt, dass der Bahnhof nicht gebaut wird. So, und wenn ich das runterrechne, ja, dann komme ich dafür 58,8% aller Wahlberechtigten dafür sind, dass weiter gebaut wird. So, also 28,3% ist das, was unterm Strich übrig bleibt. Die wollen Schluss mit dem Kram. Aber keine 60%.
Muss man. Haben die sich das rechnen lassen von Samsung oder von Philips?
Offensichtlich ja. Unsere Welt ist leider so, dass die Nachrichtensprecher, die Vorleser, na gut, das sind nicht die Bösen, aber wer diese Texte schreibt, entweder sind die dumm oder tun es bewusst, um zu manipulieren. Es ist aber falsch. Richtig ist, 28,3% der Wahlberechtigten haben für die Einstellung gestimmt. Das ist die einzige Wahrheit.
So. Und wie viele haben nach deiner Rechnung dafür gestimmt, dass wir den Weiterbau?
Ja, der Rest.
Ja, das muss ich mir aber nach der Aufzeichnung hier, muss ich mir das mal genau durch den Kopf gehen lassen.
Ja, ich kann dir auch die Zahlen dazu mal schicken, wenn es denn sein muss. So, der Ministerpräsident Kretschmann hat zwar gesagt, es sei ein Sieg für die Demokratie, kann ich ihm vollkommen zustimmen, aber was meiner Meinung nach undemokratisch war, das ist, dass die Befürworter mit einem massiven Geldaufwand Stuttgart zugepflastert haben mit ihren Plakaten. Die haben Meinungsmache betrieben mit einer Macht, die der Gegenseite, den Gegnern, nicht zur Verfügung stand.
Wer hat das bezahlt?
Viele Interessengruppen, unter anderem auch die Deutsche Bahn, die dafür waren. Ich habe auch gehört, dass wohl politische Parteien an dieser Sache mit beteiligt waren, aber da weiß ich nicht, ob das richtig stimmt. So, wir müssen aber mal eine Geschichte sagen. Das Ding sollte ja eigentlich 4,5 Milliarden Euro kosten.
Ja. Da habe ich den Herrn Kretschmer gehört, der sagte, und es gibt nichts mehr. Das ist es, Ende, aus und vorbei.
Das wäre ja schön.
Keine Bundesmittel.
Wäre ja schön. Ja. Aber zu Zeiten seines Vorgängers, der Herr Oettinger, soll nach Presseberichten eine wesentlich höhere Kostenschätzung, die damals schon durch die Gegend lief, unterdrückt haben, beziehungsweise sie ist sogar verschwunden. Mittlerweile geht man aber seriös davon aus, dass es 5,3 Milliarden kostet. Da das Projekt aber bis 2019 läuft, kann man sagen, im Vergleich mit anderen Großbauprojekten, dass wir sicherlich bei 8 oder 9 Milliarden landen werden. Und wenn der Herr Kretschmann wirklich standfest ist und sagt, Kinders, ihr kriegt nicht mehr als unsere Beteiligung auf Basis von 4,5 Milliarden, dann...
Ja, der Platz steckt, der Platz steckt.
Das muss man sehen. So.
Warum holt man nicht den Oettinger wieder zurück und lässt den das mal genau definieren? Hast du das mitgekriegt, was der in Paris gesagt hat?
Über Stuttgart 21?
Nein, er hat gesagt, westlich von Paris, da wohnen keine Menschen.
Oh, interessant.
Ja, das ging, ja.
Er hat ja doch also Ahnung dieser, von der Welt.
Ja, dieser Oettinger, der würde auch diesen Bahnhof ganz anders... Da fährt ja keiner, oder was weiß ich, was er damit machen würde. Brauchen wir auch nicht, oder irgendwie.
Diese
westlich
Drohung,
von Paris gibt es keine Menschen.
Diese Drohung von der Bahn, dass im Falle, dass die Landesregierung aussteigen würde, 1,5 Milliarden Euro Entschädigungszahlung fällig würde, ist genauso einfach nur dumm posaunt worden. Denn diese 1,5 Milliarden beim 4,5 Milliarden Projekt würden die drei ungefähr ein Drittel Gewinn machen oder was? Oder wofür Entschädigung? Wenn wir das mal wirklich zusammenrechnen, Kosten kämen ja nur für den Rückbau zustande. Und dann muss man aber sagen, diese bereits verkauften Grundstücke, die die Bahn an das Land verkauft hat, von dem Bahnhofsgelände, was dann frei wird, das müsste ja auch rückabgewickelt werden. Wenn man das alles gegeneinander aufrechnet, kommen wir auf 350 Millionen. Sicherlich kein Pappenstiel, aber 1,5 Milliarden ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Und dieser Stresstest ist ja auch ein Fuzzi-Test gewesen für mich. Erstmal ging man hier nicht von der Fahrgastqualität aus, sondern man ging hier von der Wirtschaftlichkeit aus. Und dann wurde dieser Bahnhof ja nun über Jahrzehnte links liegen gelassen. Er wurde nicht weiterentwickelt. Infrastrukturell wurde nichts getan. Er ist auf dem Stand von 1970, 1980. Und wenn man heute sagt, der unterirdische Bahnhof würde, dieses Nadelöhr, was man da schaffen will, würde 30% mehr Durchsatz bekommen, hätte man und würde man den oberirdischen Bahnhof auf den Stand der Technik bringen, dann hätten wir 50% mehr Durchsatz bei einem Bruchteil der Kosten. All diese Dinge sind letztendlich eine Verarschung des Volkes von vielen Seiten. Dahinter stehen meiner Meinung nach wirtschaftliche Interessen, die aus dem Immobiliensektor kommen, damit man dort, wo der Bahnhof, der alte war, irgendwann gewesen sein wird, richtig schön teure Grundstücke verkaufen kann und dort bauen kann, um wirklich Geld zu scheffeln. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Ja, vielleicht wird ja Stuttgart damit interessanter, wenn es da oben eine tolle
Einkaufsmeile hat. Ja, teurer. Es kann sich keiner mehr leisten, da zu wohnen oder sowas. Das wird es wahrscheinlich sein.
Was mich an der Fox-Abstimmung, die sind wir ja gar nicht gewöhnt, ein bisschen dran gestört hat, ist A, dieses ganz schlechte Beteiligung. Das ist schon ein Ding, was unglaublich schlecht ist. Und zweitens habe ich genau, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, gehört, ich glaube im Fernsehen oder im Radio, dass man heute Abend auf jeden Fall wieder protestieren will gegen den Bahnhof. In der Schweiz ist das so, wenn da gegen die Burka abgestimmt wird, wollen wir nicht, dann ist das nicht. So, da gibt's keine Rückfrage mehr. Aber hier geht's doch jetzt wieder so weiter, oder wie sehe ich das? Also ist das doch alles eine Farce, was
wir da machen? Das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Jetzt ist eine Abstimmung durchgeführt worden und das Ergebnis liegt auf dem Tisch. Egal, wie vorher die Lobbyarbeit gewesen ist und mit wie viel finanziellen Aufwand das betrieben worden ist, aber die Abstimmung ist vorbei. Und bei dieser Beteiligung, dass noch nicht mal die Hälfte aller Leute da ihr Wahlrecht wahrgenommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, Kinders, so viel sind es nicht, die dagegen sind. Ich persönlich halte Stuttgart 21 nicht für richtig. Aber wenn nun nur so ein paar, in Anführungszeichen Hansels, wirklich dagegen gestimmt haben, dann ist der Wille des Volkes klar dokumentiert. Und da muss man nun auch auf Deutsch gesagt die Schnauze halten und sagen, okay, Entweder wir haben was falsch gemacht oder sonst was, aber auf jeden Fall, es ist ganz klar, wir haben eine Volksabstimmung, es ist erledigt und damit muss die Sache, muss jetzt auch Frieden sein.
Tja, der Heinz ist ziemlich ruhig.
Ja.
Ja. Mhm. Machst du dir Gedanken?
Ich habe mich mit diesem Thema nicht intensiv befasst. Das sollen die Lokalpolitiker und Lokaljournalisten in der Ecke machen.
Aber da kommt nichts bei raus. Nach dem, was also ich gehört und gelesen habe.
Ein guter Bekannter von mir ist Chefredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Der hat für die nächsten paar Jahre ein Thema.
Ah ja. Gut, vielleicht solltest du den mal ansprechen.
Ja, bis 2019. Bis 2019 auf jeden Fall.
Aber ich denke, für uns sollte das Thema auch erledigt sein, nach dieser Volksabstimmung, die wir da haben. Denn wir haben mehrfach das Thema angesprochen und ich denke, das sollte auch das Schlusswort sein von unserer Seite. Technologisch gäbe es viel, viel bessere Lösungen, wirtschaftlich viel bessere, menschlich unglaublich viel bessere. Und das war's.
Ich möchte ja gern auch mal was Gutes Technologisches berichten.
Etwas von Expertenhilfe?
Ja. In der Folge 297 haben wir ja schon über DASH gesprochen. Das ist das Desktop and Mobile Architecture for System Hardware. Das hört sich toll an, also dass man auch Rechner wieder in Betrieb nehmen kann, ohne dass man Zugriff darauf hat, auch wenn das Betriebssystem weg ist. Mhm. Schön für Rechner. Aber jetzt stell dir mal so eine Industriehalle vor, wo ein Produktionsautomat neben dem anderen steht. Am besten alle noch in einer Reihe, wo denn zum Beispiel Motorblöcke gebaut werden oder wo Leiterplatten gefertigt werden, also bestückt, geätzt, bestückt und gelötet werden. Und jetzt fällt eine Maschine in der Mitte aus. Und schon steht plötzlich so eine ganze Halle. Ich habe in ganz frühen Jahren mal für Ford in der Motorhalle Software installiert. Und da ist es wirklich so, wenn eine Maschine ausfällt, steht plötzlich die komplette Fertigung. Jetzt sind die Maschinen natürlich sehr komplex. Die Techniker vor Ort wissen nicht immer jede Schraube, was sie machen müssen und brauchten an sich Hilfe der Experten des Herstellers teilweise. Das geht, denn man kann anrufen, kann sagen, hier, also wir haben das Problem, die Maschine läuft nicht mehr, was soll man machen? Und dann sagt er, dreh doch mal die linke Schraube fest. Welche linke Schraube meint er von den 30, die da sind? Und da haben sich die Forscher am Fraunhofer Institut, dem FKIE in Wachtberg, was einfallen lassen. Und zwar nehmen die einen Laptop, bauen auf die Rückseite des Bildschirms eine Kamera und stellen das Ding vor die defekte Maschine. Die Bildverarbeitung berechnet jetzt, wo der steht, wo der Laptop steht und sendet diese Daten an den Hersteller. Der Experte hat ebenfalls einen Bildschirm, sieht denn die Position der Maschine und kann so mit dem Techniker vor Ort denn interaktiv kommunizieren und die können dann versuchen, das Problem zu lösen. Jetzt natürlich so, in der Werkhalle hat man nicht überall drin direkt so breite Leitungen, dass man Bilder übertragen kann. Und da kommt der eigentliche Trick, den die Forscher machen. Die übersenden nur die Koordinaten. Die sagen, okay, ich habe hier das Kamerabild, weiß, wie die Maschine aussieht. Der Experte weiß auch, wie die Maschine aussieht, hat also in seinem CAD-System die Daten hinterlegt. Und ich brauche mir im Prinzip nur die Position zu melden, von der aus die Maschine betrachtet wird. Und er sieht dennoch alles. Um das denn wieder einfacher zu machen, werden auf diese Einzelteile, auf die bestimmenden Einzelteile, also Motore oder Bedienelemente, werden Barcodes aufgeklebt. Die werden wieder von der Videosoftware gelesen und die Daten und die Koordinaten werden dem Experten, der weit weg ist, übermittelt. Und so haben beide plötzlich das gleiche Bild und können das sogar mit einem Handynetz, also mit den 192, die einfach das GSM kann, haben die ein gemeinsames Bild und können gemeinsam an der Maschine arbeiten. Mhm. Und das ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen, die Experten sitzen ja leider nicht immer vor Ort oder nicht in greifbarer Nähe. Wenn die Maschine, bleiben wir mal, was wir in 297 hatten, schon mal so ein Windrad, das ganz weit draußen steht und da ist was kaputt gegangen, bis dann der Experte da ist, kann schon tagelang dauern. Das wäre unangenehm. Oder auch, wenn man eine Fertigungsanlage hat, wenn der Roboter zum Beispiel in Deutschland gebaut worden ist und die Werkhalle ist in USA, bevor denn einer rübergeflogen ist, sind im Prinzip 2 Tage vergangen. Und so lang kann eine Werkhalle nicht stehen. Das kann kein Mensch bezahlen.
Mir kommt allerdings der Gedanke, Heinz, warum nehmen die keinen Skype?
Der Skype wäre natürlich sehr schön. Ich weiß nicht, wann du zuletzt in einer großen Werkhalle warst und wenn du dann keine Bandbreite hast, wenn du kein UMTS hast, weil das nicht kommt. Du hast einfach nur entweder eine Telefonleitung oder kriegst vielleicht gerade noch GSM rein. Da machst du keinen Skype mehr. Da kannst du noch telefonieren. Und was die in dem Falle machen, die übertragen einfach nur die Koordinaten. Das ist ein ganz, ganz kleines Protokoll, ganz wenig Daten, die übertragen werden. Das basiert auf so einem Chat-Protokoll. Und man kann dann eben noch ein bisschen telefonieren und das Laptop bleibt ja stehen, denn es wird ja nicht laufend rumgetragen. Es ist ja kein Bewegtbild in dem Sinne. Und von daher geht das dann relativ einfach. Und wenn der Experte wirklich eine andere Position haben will, nimmt man das Laptop, stellt es irgendwo anders hin, dass er das sehen kann, was er sehen will. Und kriegt dann wieder die neuen Koordinaten übermittelt und da uns kriegt dann aus seinem CAD-System raus dann die Position wieder gezeigt, an der Techniker vor Ort arbeitet. Und das ist eine starke Datenreduktion, das ist eine große Hilfe für den Techniker vor Ort und es ist natürlich auch eine Hilfe für den Experten, denn die verbale Kommunikation ist bei komplexen Maschinen fast unmöglich. Da sind sehr viele Bedienelemente. Und wenn man so ein Ding aufmacht, da sind dann hunderte von Motoren drin, da sind hunderte von elektronischen Bauteilen, Platinen und sonst alles drin. Und die zu beschreiben, kann schon sehr, sehr kompliziert sein.
Ja, gut. Nur hat die Sache für mich vielleicht im Moment noch nicht, aber irgendwann, wenn das perfektioniert ist, auch den Pferdefuß, dass man dann in Anführungszeichen einen dressierten Affen dahinstellen könnte für die Reparatur. Also auch einen Ungelernten, wenn der Spezialist irgendwo an einer anderen Ecke der Welt steht.
Das glaube ich nun wieder nicht, denn die handwerkliche Fähigkeit vor Ort, die Maschine wirklich zu zerlegen oder wieder instand zu setzen nachher, das muss schon der Techniker vor Ort leisten und der muss dann schon ein gutes Wissen auch über die Technik haben, mit der er umgeht. Das geht nicht einfach nur mit Schraube festziehen, denn das sind teilweise sehr komplexe Vorgänge, die ausgeführt werden müssen. Wenn man denkt mal nur einfach an einen Motor eines Autos. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du das Ding zerlegen willst und hast keine vernünftige Ausbildung, dann weißt du nicht, ob du es hinterher wieder zusammenbringst. Da kann dir ein Experte von Weitem noch so viel sagen, du musst jetzt das und das machen. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht die nötige Erfahrung und die nötige Ausbildung hat. Deswegen glaube ich, die Befürchtung sehe ich also nicht so.
Ja, man muss das Gefühl haben.
Heinz, hast du denn mal so ein Bild gesehen? Was haben die für eine Auflösung da drin? Oder wie grob ist das Ganze, wenn ich dann nur Koordinaten...
Nee, du überträgst keine Bilder. Du hast die Auflösung vor Ort, die Auflösung deiner Kamera, deiner Webcam oder was immer du da hast. Ja. Also deine 4 Megapixel, 8 Megapixel, was immer du da hast, also deine Bildschirmauflösung hast du. Der Experte, der fern ist, hat die unendlich große Auflösung seines CAD-Systems. Ja. Und von daher ist das Thema Auflösung da überhaupt, spielt das überhaupt keine Rolle. Natürlich ist bei sehr kleinen Bauteilen, dann kann sein, dass man mit der Kamera, mit dem Laptop nicht mehr gescheit hinkommt. Da kann es komplex werden. Aber sonst ist das einfach ein ganz normales Videobild, das du auf deinem Laptop siehst, vor Ort.
Schöne Sache. Okay. Aber es gibt auch Sachen, die nicht so komplex sind. Zum Beispiel unser Shop. Da ist also gar nicht, der ist gar nicht so schwierig und da brauchen wir auch keine Kamera, denn die Artikel kann man sich alle ansehen im Internet.
Soll ich dir mal was zu dem Shop erzählen? Ich brauche da so eine Mütze und zwar eine ziemlich eng sitzende Mütze. Ich habe ja hier bei der Aufzeichnung ein Headphone auf dem Kopf und dieses Headphone rutscht manchmal so ein bisschen hin und her. Und dann packe ich es immer ganz schnell und will es festhalten, wenn es vom Kopf fallen will und drücke dann oft die Taste und ich bin weg vom Fenster. Da habe ich die T-Leitung unterbrochen, weil da so ein Knöpfchen ist zum Unterbrechen. So eine Mütze jetzt auf dem Kopf zu haben, sieht erstens mal sehr, sehr gut aus und zweitens würde das den Kopfhörer
gut festhalten. Und eine Rolle doppelseitiges Klebeband täte es auch so. Und ich tue jetzt den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Und
das machen wir auch alle. Tschüss.
Und tschüss und auf Wiedersehen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.